Was denkt ihr, was ist so eine der typischen Eigenschaften, die uns Deutschen zugesprochen werden? Traurigkeit. Ach, genau, genau. Ordnung, Genauigkeit. Und eine der typischen Eigenschaften, die uns Deutschen auch zugewiesen werden, das können vor allen Dingen auch Menschen aus anderen Ländern, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Wir kritisieren an allem rum. Wir nörgeln ständig, wir mäkeln. Es gibt ja auch so viele Gründe. Fängt beim Wetter an, ne? Zu viel Regen die letzten Tage. Oh, Sonne, okay, aber es ist auch schon wieder zu warm. Und das geht weiter, ne? Die Bahn kommt immer unpünktlicher. Ist schrecklich. Oder, ja, die Politiker, was die da in Bonn machen. In Bonn sage ich schon. Ich bin auch in der alten Bundesrepublik. Was die da in Berlin machen. Oder die Medien, was die immer alles verbreiten. Also das ist doch unglaublich. Also wir haben an allem und jedem herumzumäkeln und herumzunörgeln und zu kritisieren. Und um ehrlich zu sein, vieles stimmt ja auch. Das heißt, das, was wir kritisch bemerken, stimmt ja auch in vielen Punkten. Aber das Problem dabei ist, wenn ich immer nur in so einer Gedankenschleife bin, was alles nicht läuft, was alles schlecht ist, das wird irgendwie mein Kopf, mein Mindset, wie das Neuhochdeutsch heißt, mein Mindset verändern. Und ich werde irgendwo immer so ein bisschen negativ gepolt sein. Und da habe ich mir gedacht, was ist das größte Hilfsmittel, das beste Hilfsmittel, um aus diesem Mindset rauszukommen? Anfangen, dankbar zu werden. Worüber kann man denn dankbar sein? Wofür kann man dankbar sein? Und ich denke, man kann vor allen Dingen erstmal damit anfangen, dankbar zu werden für all die guten Dinge, die mir begegnen, für die ich aber gar nichts kann, ja? Die gewissermaßen geschenkt sind. Also als ich heute Morgen aufstand, den Sonnenaufgang gesehen habe, da wurde ich irgendwie gleich dankbar. Ich dachte, toll. Und ich habe das gleich auf Gott bezogen. Toll, Herr, dass ich das heute so erleben darf. Dass ich die aufblühende Natur sehen darf. Ja? Die Bäume, die anfangen und die Büsche, die anfangen jetzt zu blühen. Toll, dass ich so leckere Sachen riechen kann. Ja, heute Morgen der duftende Kaffee. Oder schmecken kann, ne? Frisches Obst. Es gibt unendlich viele Dinge, die uns geschenkt sind, die wir nicht produziert haben, die wir nicht zu verantworten haben, über die wir dankbar und wofür wir dankbar werden können. Und wenn wir auf dieser Spur leben, wird sich unser Mindset, ja, unser Kopf, unsere Gedankenspulen, die werden sich verändern. Und ich möchte euch heute eins der größten Geschenke präsentieren, wofür wir dankbar werden können. Was ist eins der größten Geschenke aus meiner Sicht jedenfalls, wofür wir echt Gott dankbar werden können? Und das ist das große, einmalige Geschenk der Gemeinschaft. Und das möchte ich gerne mit euch mal durchbuchstabieren und euch näher bringen. Als Gott den Menschen schuf, war seine wesentliche Schöpfungsidee: Der Mensch sollte nicht als Einzelwesen in so einem einsamen Single-Dasein oder Eremitendasein leben, sondern der Mensch ist von Gott geschaffen auf ein Du hin. Denn dann sagte Gott, der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. lesen wir in 1. Mose 2. Das heißt, ganz am Anfang der Bibel und der Menschheitsgeschichte macht Gott klar, der Mensch ist von Gott geschaffen und gepolt auf ein Miteinander. Und zwar in Miteinander in doppelter Hinsicht, in zweifacher Hinsicht. Und das ist so grandios, dass Gott uns so geschaffen hat und so gewissermaßen kreiert hat. Wir sind geschaffen auf ein Miteinander in der Gemeinschaft mit Gott und wir sind geschaffen, um Gemeinschaft mit anderen Menschen zu erfahren. Diese doppelte Gemeinschaft, Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit anderen Menschen, das ist die Schöpfungsidee Gottes. Dazu sind wir wesentlich von ihm geschaffen worden. Und wir haben tausende Beispiele in der Bibel und übrigens auch aus unserer eigenen Erfahrung können wir, glaube ich, viele, viele Beispiele beitragen, wie Menschen leiden und wie Menschen sich selbst unendlich schaden, wenn die Gemeinschaft mit Gott oder die Gemeinschaft mit anderen Menschen belastet, gestört, zerbrochen oder ganz zerstört ist. Da gibt es unendliche Beispiele, die wir wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung kennen. Wenn entweder Gemeinschaft mit Gott oder Gemeinschaft mit anderen so gestört oder zerstört ist, das schadet uns Menschen unfassbar stark. Wir wollen uns jetzt im nächsten Schritt mal ein bisschen genauer mit diesem Begriff Gemeinschaft auseinandersetzen. Was heißt das eigentlich? Der griechische Begriff Gemeinschaft heißt Koinonia. Was heißt das? Koinonia heißt enges Verbundensein. Enges Verbundensein. Eine innige Beziehung heißt sogar gegenseitiges Anteil nehmen und Anteil geben. Beides zugleich. Anteil nehmen und Anteil geben. Ein altes deutsches Wort hat das zusammengefasst in Teilhabe. Wird heute, glaube ich, von vielen, vor allen Dingen von jungen Leuten, nicht mehr so verstanden. Also das ist aber dieser doppelseitige Aspekt, Anteil nehmen und Anteil geben. Also andersrum, Anteil nehmen und Anteil geben. Und das ist tatsächlich viel, viel mehr als das gesellige Miteinander in der Kneipe oder eine schöne Gemeinsamkeit im Vereinsleben oder so die Zusammengehörigkeit, die man vielleicht empfindet mit den Nachbarn, wenn man sich gut versteht natürlich. Also diese Gemeinschaft, von der wir hier sprechen, diese Koinonia-Gemeinschaft, geht viel weiter. Und wir wollen jetzt dieses biblische Verständnis von Gemeinschaft in seiner tiefsten Bedeutung uns noch genauer anschauen. Ich finde das immer wieder faszinierend, dass Gott ein echtes Interesse hat, ein unglaublich starkes Interesse hat, dass er mit uns Menschen, die er nach seinem Ebenbild geschaffen hat, dass er mit uns in ein echtes Miteinander, in eine ganz innige Beziehung treten will. Das ist eigentlich unfassbar, dass dieser unendlich große, heilige Gott, den wir nicht sehen können, der unendlich viel größer ist, als wir uns vorstellen können, dass der ein echtes Interesse hat mit mir, kleinem Menschen, eine innige Beziehung zu leben. Und wie funktioniert das? Eigentlich ist es unmöglich. Ja? Es ist eigentlich unmöglich, dass dieser unendlich große Gott mit mir, ich hätte fast gesagt armen Würstchen, mit mir kleinen Menschen, ein enges Miteinander erleben will. Wie geht das? Es geht nur auf eine Weise. Es funktioniert nur auf eine Weise durch seinen Sohn Jesus Christus. Das ist die einzige Möglichkeit, dass wir diese intensive Beziehung mit ihm erleben können. Wir sind dazu von Gott prädestiniert, ausersehen, in diesem engen Verbundensein mit Christus zu leben. In 1. Korinther 1, Vers 9, ich weiß gar nicht, ob ich den Vers angegeben habe, den habe ich nicht angegeben. Gott ist treu, er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. 1. Korinther 1, Vers 9. Das ist also das ureigenste Interesse von Gott. Er hat uns dazu berufen, dazu bestimmt. Wir sind prädestiniert, bestimmt, Gemeinschaft, enges, inniges Miteinander mit unserem Herrn zu erleben. Und die Grundlage dieser innigen Beziehung mit Gott in Jesus Christus, die Grundlage ist das neue Leben, das Jesus mir geschenkt hat und hoffentlich auch jedem von euch geschenkt hat. Dieses neue Leben, da als ich Christ wurde und mein Leben in die Hände von Jesus gelegt habe, das Wunder dieses neuen Lebens mit Gott hat mir zugleich dieses tiefe Verbundensein mit Jesus geschenkt. Er nimmt Anteil an mir, das heißt, ihn interessieren meine Sorgen, ihn interessieren meine Nöte, er nimmt Anteil an mir. Ja? Es geht sogar so weit, dass er meine Sorgen auf sich nimmt. Er nimmt so stark Anteil an mir, dass er meine Last, ja, meinen Ärger, meine Wut, meine Schuld, meine Belastungen, dass er sie übernimmt und sagt, ich nehme sie dir ab. Er nimmt Anteil an mir. Unfassbar. Und er gibt Anteil an ihm, gibt er mir. Er gibt mir seine Kindschaft. Er macht mich zu seinem Kind. Er gibt mir Anteil an ihm selbst. Er gibt mir seinen Heiligen Geist. Unglaublich, ja? Dass Gott dieses Anteil nehmen und Anteil geben so intensiv und so stark uns schenkt. Das ist ein unfassbares Geschenk. Diese Gemeinschaft, ja, dass er mir seine Not nimmt, dass er mir meine Not nimmt, auf sich nimmt, meine Schuld und alles, was mich belastet. Und dass er mir gleichzeitig alles gibt von ihm, durch den Heiligen Geist, den er mir gibt und gegeben hat, ja, durch seine Kindschaft, Gottes Kindschaft, die er mir gegeben hat, hat er mich gewissermaßen in seine göttliche Familie aufgenommen. Und das ist die Grundlage, die Voraussetzung für dieses Verbundensein, was ich mit Jesus jetzt erleben kann und erleben soll. Er möchte das, dass wir diese Verbundenheit so erleben. 2. Korinther 5, Vers 17, den Vers habe ich euch, glaube ich, angegeben. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues, ein ganz neues hat begonnen. Und dieses neue Leben, diese wunderbare Voraussetzung der Gemeinschaft, die darf ich erleben als Christ. Und diese Gemeinschaft in Christus Jesus und mit ihm, die verwandelt mich selbst, ja? Ein Neues hat begonnen. Man könnte fast sagen, durch diese Verwandlung, die Gott mir in Jesus schenkt, bin ich gewissermaßen selbst göttlich geworden. Ich wage es ja fast gar nicht auszusprechen, aber es ist die Tatsache, ich bin göttlich geworden. Der Heilige Geist selbst ist ja Jesus in mir. Ja? Der Heilige Geist ist Jesus in mir. Und so stark hat Gott mich beschenkt, unfassbar beschenkt. Und so kann Paulus in Galater 2, Vers 20, kann er sagen, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. So, Christus lebt in mir. Aber die Herausforderung, die sich jetzt uns stellt, dieses göttliche Geschenk der Teilhabe an Jesus, dieses Einswerden in der Gemeinschaft mit ihm, muss jetzt im Alltag konkret ausgelebt werden. Es darf ja nicht bloße Theorie bleiben oder nur eine theoretische Möglichkeit, ja, sondern wenn es nur eine theoretische Möglichkeit, ja, ich hätte die Chance, das zu erleben, aber ich gehe keine Schritte, um das auch umzusetzen, dann bleibt das eine Fata Morgana, ein schöner Traum. Und welche Möglichkeiten habe ich denn, das auch konkret im Alltag auszuleben? Und das kennen wir entweder aus der Familie, aus der Ehe, oder mit anderen Menschen, die uns nahestehen. Gemeinschaft braucht Zeit. Gemeinschaft braucht Zeit. Das heißt, wenn das praktisch werden soll, dieses Wunder eigentlich der Gemeinschaft, wenn das praktisch werden soll, muss ich dem Zeit geben, Zeit investieren. Ich nehme mir Zeit für den Austausch mit Gott. Ich glaube, Luther hat mal gesagt, so, also wenn er nicht 2-3 Stunden morgens, gut, die Zeit werden wir vielleicht nicht unbedingt uns nehmen können, aber wenn er das nicht macht, dann ist er eigentlich der Tag schon verloren. Ich nehme mir Zeit für den Austausch mit ihm. Nicht nur im Reden, sondern auch im Hören. Ja. Ich muss jetzt nicht 2 Stunden nur immer alle möglichen Bitten und alles Mögliche ihm erzählen, sondern er möchte mir ja auch was sagen. Das heißt, die Gemeinschaft ist ja ein Hin und Her. Auch im Hören, auch Zeit geben zum Hören. Ich gebe Jesus Zeit, dass er mir in seinem Wort konkrete Perspektiven für mein Leben geben kann oder bestimmte Einsichten geben kann. Das braucht Zeit, dass ich mit seinem Wort mich beschäftige oder Vorträge, gute Vorträge höre. Bibellese ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, aber ich kann mir seine Gedanken auch auf andere Weise einfach wichtig werden. Die können mir auch wichtig werden. Und ich orientiere mich daran, dass dieses tiefe Verbundensein mit Jesus stärker wird und vor allem, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, eine Beziehung der Liebe wird. Echte, tiefe Gemeinschaft, Koinonia-Gemeinschaft, ist eine Beziehung der Liebe. Und dann frage ich danach, Herr, okay, weil ich dich liebe, weil ich so unfassbar von dir beschenkt bin, möchte ich gern deinem Willen folgen. Und zwar gern deinem Willen folgen. und nicht, weil ich es muss oder weil es halt fromme Pflicht ist oder weil man das tut als Christ, sondern ich möchte gern deinem Willen folgen. Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, wenn das so ist, wenn diese Liebe wirklich in meinem Herzen ist, dann werdet ihr meine Gebote befolgen. Ihr müsst euch nicht anstrengen. Ihr müsst die Gebote nicht pflichtgemäß, sondern wenn ihr mich liebt, wenn diese Liebe in eurem Herzen, in meinem Herzen wächst, dann werde ich gern seine Gebote folgen. Also, hier klingt bereits an, und das ist tatsächlich ein Wunder. Gott möchte, dass die Gemeinschaft mit ihm vor allem eine Liebesgemeinschaft ist. Er möchte unglaublich, dass dieser heilige, ewige Gott eine Liebesgemeinschaft mit mir haben möchte. Das flasht mich immer wieder neu, wenn ich das so auch aus der Bibel erkenne. Römer 8, Vers 38 bis 39. Ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, sagt Paulus, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns geschenkt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Nichts kann uns trennen von der. Er gibt diese Liebe auf jeden Fall und er hat diese Liebe auf jeden Fall. Und ich möchte ihn auch wieder lieben. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt der Gemeinschaft. Ich befürchte schon, ich überschreite eure Zeit. Für die zweite Art der Gemeinschaft, der Gemeinschaft mit anderen Menschen oder präziser mit anderen Christen, hat sich Gott etwas ganz Geniales ausgedacht. Er hat nämlich das tiefe Verbundensein, das Gott sich für uns Christen ausgedacht hat. Also er möchte ja, dass wir untereinander auch Gemeinschaft erleben. Er hat das ganz eng verknüpft mit der engen Beziehung zu Christus. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt. 1. Johannes 1, Vers 3. Ich hoffe, dass ich den Vers euch angegeben habe. Ja. Denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ja, genau, das ist jetzt die neue Genfer, leider habe ich dann doch eine andere Übersetzung genommen. Die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Also, da sagt Johannes, diese Verbundenheit, diese enge Beziehung, die soll uns wichtig sein. Aber zugleich ist es eine Gemeinschaft mit dem Vater und Jesus und dem Sohn Jesus Christus. Das ist eng verknüpft. Das ist das Wunder einer durch Jesus geprägten Gemeinschaft unter uns. Je enger die Beziehung zu Jesus wird, bei mir und bei dir, und wir in dieser Beziehung zu Jesus leben, desto enger und intensiver erleben wir das Verbundensein unter uns. Das ist eng miteinander verknüpft. Und dazu finden wir in der Bibel das Bild des Körpers mit seinem Haupt. Das lesen wir in 1. Korinther 12. Wir alle sind als Einzelne ganz individuell. Jeder von uns ist ein individuelles Körperteil. Ein kleiner Finger bin ich vielleicht, du ein großer Zeh oder ich weiß nicht was, irgendein Körperteil. Jeder ist individuell, jeder ist ganz einzigartig. Aber zusammen bilden wir durch Jesus in seinem Heiligen Geist ein Ganzes, eine Einheit. So sind wir eng miteinander verbunden. Wir sind alle gleich wichtig, wir sind gleich wertvoll, obwohl wir ganz unterschiedlich sind und jeder in einer ganz anderen Situation lebt und andere Fähigkeiten hat. Aber wir sind alle gleich wertvoll und wir brauchen einander in der Gemeinschaft. Wir brauchen einander. 1. Korinther 12, 25, 26, und zwar ab B. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile, also aller Körperteile, sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Ja, wenn einer von uns leidet, eine Krankheit hat oder eine große Belastung hat, ja, dann leiden wir alle mit. Wenn einer sich freut, dann sagen wir nicht, oh, der hat es aber eigentlich nicht verdient, sondern dann freuen wir uns mit. Gott schenkt uns diese einmalige Chance, dass wir die Gemeinschaft unter uns als prägende Kraft für unser eigenes Leben erfahren. Jetzt ein ganz wichtiger Gedanke noch. Wir lernen Liebe durch Gemeinschaft. Wir lernen zu lieben durch Gemeinschaft. Durch das Anteilnehmen an den anderen und durch unser Anteil geben, dass wir auch Anteil geben den anderen Geschwistern, dass wir ihnen sagen, wenn wir bestimmte Nöte haben oder wenn wir bestimmte gesundheitliche Probleme haben. Anteil nehmen und Anteil geben. Wir lernen Liebe, und Liebe zu den Geschwistern heißt, das Beste für den anderen suchen. So werden wir selbst geprägt und verändert in der Gemeinschaft. Und jeder von uns hat das vielleicht auch schon erfahren oder bei anderen gesehen. In dieser Art von Liebesgemeinschaft, da ist es uns wichtig, füreinander zu sorgen. Und wir üben es ein. In dieser Liebesgemeinschaft üben wir es ein. Unsere eigene Rechthaberei, Überheblichkeit, unsere Selbstsucht, unseren Egoismus zu überwinden. Wir lernen es, in dieser Liebesgemeinschaft demütig zu werden. Uns nicht besser vorzukommen als der Bruder oder die Schwester, sondern ihn eher höher zu achten als uns selbst. Und wir lassen uns verändern und schauen nicht in erster Linie auf das eigene Wohl, sondern schauen auf das Wohl der Geschwister. Wir werden fähig, andere Geschwister zu ermutigen, zu stärken. In dieser Liebesgemeinschaft schaffen wir es, dem anderen Mut zuzusprechen. Aber auch da, wo es nötig ist, zu ermahnen, zu sagen, okay, das ist vielleicht nicht ganz so toll, was du da machst. Du hast das ja heute vorgemacht, nur mit dem Hinweis auf die Reinigungsaktion, ne? Und in einer Liebesgemeinschaft ist das auch kein Problem, weil dann sagt er nicht andere, was will der denn, sondern dann sage ich, okay, er hat ja recht, das müssen wir verändern. Wir werden fähig zu ermutigen, aber auch Korrektur zu ertragen. Und wir werden in dieser Liebesgemeinschaft fähig, uns gegenseitig zu trösten. Es ist so wichtig, dass wir uns trösten, da wo wir niedergeschlagen sind. Und wir werden gestärkt, um den Bruder, die Schwester auch durch Ängste oder Zweifel hindurch zu tragen. Es ist so fantastisch, was wir durch die Liebesgemeinschaft, die durch Jesus geprägt ist, nicht nur selber lernen, sondern auch selber empfangen. Also es ist ein wunderbares Geschenk, was Gott uns gemacht hat. Und vielleicht werden wir heute neu dankbar, dass Gott uns so stark beschenkt hat durch dieses perfekte Geschenk seiner Gemeinschaft und der Gemeinschaft untereinander. Amen. So, dann wollen wir noch zusammen beten, und wer mag, kann aufstehen.
Lieber Vater im Himmel, lieber Herr, ich danke dir, du bist ein wunderbarer Gott. Du hast uns so unglaublich beschenkt. Ja, das größte Geschenk, Herr Jesus, bist du selbst. Du bist gekommen zu uns. Und mit dir selbst hast du uns so reich gemacht. Herr, du hast uns deinen Heiligen Geist geschenkt. Du hast uns zu Kindern Gottes gemacht. Du hast uns Anteil gegeben an dir selbst. Aber du hast uns auch dieses unglaubliche Geschenk der innigen Verbundenheit, der innigen Beziehung zu dir geschenkt. Und dieses Geschenk der Beziehung, der Gemeinschaft untereinander. Ich bitte dich herzlich, dass du uns das wirklich nochmal ganz neu groß machst und dass wir davon wirklich erfüllt sind und uns darüber freuen, Herr. Wir wollen dich von ganzem Herzen loben. Amen.